Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir beginnen jetzt mit der 79. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung im Deutschen Bundestag. Und ich begrüße ganz herzlich alle Kolleginnen und Kollegen, Besucherinnen und Besucher sowie Medienvertreterinnen und Medienvertreter und alle Ausschussmitglieder, die digital zugeschaltet sind. Wir tagen in Präsenz, wir tagen als Zoom-Videokonferenz und gehen gleichzeitig live auf Sendung. Und diese Anhörung kann auf jeden Fall auch nachher in der Mediathek des Deutschen Bundestages noch mal nachgesehen werden. Als Sachverständige begrüßen wir hier in unserer Mitte Sarah Castiglini, Global Wir begrüßen Heike Freund, Mitglied des Gründungsvorstandes von ProFusion, Professor Dr. Konstantin Heffner vom Fraunhofer Institut für Lasertechnik ILT. Wir begrüßen Professor Dr. Christian Linzmeier vom Institut für Energie- und Klimaforschung, Plasmaphysik Forschungszentrum Jülich GmbH. Wir begrüßen Professor Dr. Robert Wolf, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik und Hannes Vogel vom Proxima Fusion. Vielen Dank, dass Sie sich als Sachverständige zur Verfügung stellen. Und wir gehen davon aus und hoffen, dass auch Herr Professor Wolf dann noch zu uns stößt. Zur Strukturierung der Anhörung und zum heutigen Ablauf ein paar Hinweise. Gemäß einer interfraktionellen Vereinbarung werden die Sachverständigen die Gelegenheit zu Beginn haben, ein bis zu dreiminütiges Statement abzugeben. Ich bitte jetzt um Ruhe, wenn Sie miteinander reden wollen, gerne draußen. Ansonsten sind wir hier gerade live auf Sendung. Okay, vielen Dank. Die Sachverständigen tragen vor in alphabetischer Reihenfolge. Die Berichterstatterinnen und Berichterstatter und die Fragenden können in der Reihenfolge der Fraktions- und Gruppenstärke dann Sie nachher befragen. In der ersten berichterstattenden Runde gilt das 5 Minuten Frage-Antwort-Kontingent. Innerhalb dieser 5 Minuten können sowohl die Fragen gestellt als auch die Antworten gegeben werden. Für die Gruppen gelten 2,5 Minuten und in der Nachfragerunde reduziert sich die Zeit entsprechend auf 3 Minuten beziehungsweise 1,5 Minuten. Ende der Anhörung ist für spätestens 11.10 Uhr vorgesehen und trotz unserer digitalen Übertragung wird ein Wortprotokoll erstellt. Grundlage für unsere Anhörung sind 2 Vorlagen. Einmal der Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel für einen pragmatischen, innovationsfreundlichen Rechtsrahmen für Fusionskraftwerke in Deutschland und Europa auf der Bundestagsdrucksache 20.10.383. Dazu gestellt wurde auch der Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Fachkräfteinitiative für die Fusionsforschung auf der Bundestagsdrucksache 20.10.394. Zur Einführung kurz: Die Klimakrise und der steigende Energiebedarf verdeutlichen die dringende Notwendigkeit sauberer und nachhaltiger Stromquellen. Während erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraft bereits einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende und zur Stromversorgung leisten, werden weitere innovative Lösungsansätze parallel erforscht. Die Kernfusion ist eine dieser Technologien, die durch Forschungsaktivitäten, die durch die Bundesregierung unterstützt werden, stattfinden. Unser Ausschuss hat bereits eine Sachverständigenanhörung am 27. September 2023 zum Thema veranstaltet. Diese Anhörung hat gezeigt, dass die Fusionsforschung sich noch in einem frühen Stadium befindet. Interessierte können diese Aufzeichnung in der Mediathek des Bundestages abrufen. Da wir auch der federführende Ausschuss für Technikfolgenabschätzung sind, ist es sicherlich für uns alle miteinander spannend, die öffentliche Debatte über potenziale Herausforderungen, Chancen und Risiken der Kernfusion im Rahmen der heutigen Anhörung fortzusetzen und zu vertiefen. Und damit eröffne ich jetzt die Statement-Runde und es startet Sarah Castiglini.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Bundestagabgeordneten, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und für die Gelegenheit, die Erfahrungen von Commonwealth Fusion Systems bezüglich der Arbeit an einem innovationsfreundlichen und risikoangemessenen Rechtsrahmen für Fusionskraftwerke zu teilen. Mein Name ist Sarah Cassigini und ich bin seit 2022 für Global Policy bei Commonwealth Fusion Systems verantwortlich. CFS ist ein Fusionsenergieunternehmen, das 2018 aus dem MIT hervorgegangen ist. So, jetzt besser. Mit dem Ziel, und Fusionsenergie auf dem schnellstmöglichen Weg zu kommerzialisieren. CFS ist heute das größte private Fusionsenergieunternehmen der Welt mit mehr als 800 Vollzeitmitarbeitern und mehr als 2 Milliarden Investitionen von privaten Investoren. Eine Stunde außerhalb von Boston in Devens, Massachusetts, baut CFS gerade Spark, eine Tokamak-Fusionsmaschine, die zum ersten Mal kommerziell relevante Fusionsenergie demonstrieren wird. Spark wird mit dem Einsatz unserer innovativen Magnettechnologie gebaut und soll 2026 betriebsbereit sein, um kurz danach eine positive Energiebilanz zu demonstrieren. Parallel dazu haben wir eine globale Standortsuche für unser erstes Fusionskraftwerk namens ARC begonnen. Dieser erste ARC soll am Anfang der 2030er Jahre ans Stromnetz angeschlossen werden. In den darauffolgenden Jahren rechnen wir mit einem deutlichen Anstieg unserer kommerziellen Fusionskraftwerke. Bezüglich der Regulierung von Fusionskraftwerken ist CFS der Ansicht, dass Rahmenbedingungen für die Kernspaltung unpassend sind. Das liegt vor allem daran, dass das Risikopotenzial von Fusion viel geringer ist und sich deutlich von Kernspaltung unterscheidet. Angesichts der Betriebscharakteristiken von Fusionskraftwerken und der damit verbundenen Risiken finden wir, dass die Strahlenschutzvorschriften einen besseren und mehr anpassenden Rechtsrahmen bieten. Die meisten Fusionsforschungsmaschinen sind ja schon heute als Teilchenbeschleuniger oder Strahlungserzeuger lizenziert, einschließlich von unserer Maschine Spark, das deutsche W7X und Jet in Großbritannien. Dies ist der Ansatz, den die USA und Großbritannien bereits für kommerzielle Fusionskraftwerke entschieden haben. In 2019 beauftragte nämlich der US-Kongress die Nuclear Regulatory Commission, einen regulatorischen Rahmen für Fusionskraftwerke zu entwerfen und vorzulegen. Dies katalysiert einen mehrjährigen Prozess, der mittels öffentlicher Konsultation und Einbindung der Fusionsindustrie zu einer einstimmigen Entscheidung der NRC führte. Und nämlich in 2023 beschloss das Hauptgremium der NRC, Fusionsmaschinen als Teilchenbeschleuniger zu regulieren. Im Juni von diesen Jahren, also vor 2 Wochen ungefähr, wurde diese beschlossene innovationsfreundliche Regulierung der Fusion im US-Recht durch das Advanced Act kodifiziert. Als privates Fusionunternehmen bevorzugen wir bei unserer Standortsuche diejenigen Länder, die bereits einen risikoangemessenen Rechtsrahmen für Fusionskraftwerke haben. Und solche Nationen werden auch zu den globalen Fusionsleadern zählen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Castagini. Wir kommen jetzt zu Heike Freund von ProFusion, Mitglied im Gründungsvorstand. Bitte schön.
Ja, und zusätzlich auch Geschäftsführerin bei Marvel Fusion. Also, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine lieben Damen und Herren Abgeordneten, auf dem G7-Gipfel im Juni diesen Jahres haben die Mitglieder inklusive Deutschlands das Potenzial der Fusionsenergie betont und eine Arbeitsgruppe dazu gegründet. Eines der Ziele ist ein international abgestimmter Rechtsrahmen. Denn eines ist eindeutig. Wenn eines der ersten Fusionskraftwerke in Deutschland gebaut werden soll, müssen schnellstmöglich die regulatorischen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Daher bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie dieses Thema hier und heute auf die Tagesordnung gesetzt haben. Ich möchte 4 Punkte hervorheben und spreche damit vermutlich nicht nur für Marvel Fusion, sondern die gesamte Fusionsindustrie. Erstens, wir brauchen einen Rechtsrahmen, der die Fusion klar von der Kernspaltung trennt. In einem Fusionskraftwerk werden keine hochradioaktiven Stoffe wie Uran verwendet. Das Inventar an radioaktiven Materialien, also die Menge der Brennstoffe, die zu jedem Zeitpunkt für den Betrieb eines Kraftwerks vorhanden sein muss, ist überschaubar und gut kontrollierbar. Im Gegensatz zur Kernspaltung entsteht bei der Fusion keine langlebigen radioaktiven Abfälle. Ebenso ist eine unkontrollierte Kettenreaktion technisch ausgeschlossen. Zweitens. Wir brauchen einen international harmonisierten Rechtsrahmen, damit nicht in jedem Land nach anderen Regeln Fusionskraftwerke gebaut werden müssen. Das würde dazu führen, dass Fusionskraftwerke dort gebaut werden, wo die Anforderungen optimal und im größten Markt übereinstimmen. Die USA, Japan, Kanada und England haben schon einen regulatorischen Rahmen. Daran orientiert sich aktuell global die Industrie. Drittens. Der Rechtsrahmen muss technologieagnostisch sein. Er muss sämtliche vielversprechenden Fusionsansätze berücksichtigen können. Der Fusionsreaktor ist durch viele verschiedene Konzepte und Technologien gekennzeichnet, die unterschiedliche technologischen Ansätze, wie zum Beispiel Laser und Magnet, Brennstoffe und Kraftwerkskonzepte umfassen. Daher, diese Vielfalt erschwert es, mit einem präskriptiven Ansatz vorzugehen. Daher sollte der Regulierungsrahmen Schutzziele definieren und forschungs- und entwicklungsbegleitend erfolgen, wie es aktuell auch das BMBF anstrebt. In Deutschland werden unter dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung bereits vergleichbare Forschungsanlagen reguliert und genehmigt. Diese entsprechen den internationalen Vorgaben für Strahlenschutz und bieten daher die ideale Grundlage für einen angemessenen Rechtsrahmen. Viertens. Der Rechtsrahmen muss so früh wie möglich geschaffen werden, um der Industrie, aber auch den Investoren Planungssicherheit zu geben. Diese Planungssicherheit besteht bereits außerhalb von Europa. Deutschland muss hier dringend nachziehen, damit die Investoren bzw. ihre Investitionen nicht in Regionen abwandern, in denen sie mehr Rechtssicherheit vermuten. So viel zum Einstieg und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die weitere Diskussion.
Vielen Dank, Frau Freund von Marvel Fusion GmbH. Während die Zuschauer noch googeln, was technologieagnostisch ist, würde ich jetzt Herrn Professor Heffner vom Fraunhofer Institut aufrufen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Erstens schön, dass ich wieder hier sein darf. Und zweitens, im Dezember 2022 erzählte die National Ignition Facility in den USA erstmals die erfolgreiche Zündung und selbst aufrechterhaltende Verbrennung eines Fusionsplasmas mittels der lasergetriebenen Trägheitsfusion. Aus dem Plasma wurde mehr Energie freigesetzt, als für dessen Erzeugung und Zündung aufgewendet wurde. Diese Fusionsplattform ist nun stabil, was bedeutet, dass Wiederholungsexperimente stets erfolgreich waren, jeder Schuss ein Treffer sozusagen. Dies ist ein wichtiger Beweis dafür, dass die Physik und die entscheidenden Parameter verstanden und technisch kontrolliert werden können. Ganz wichtig, das Erreichen eines brennenden Plasmas stellt einen essentiellen Meilenstein dar, den alle Fusionskonzepte nachweisen müssen. Es ist jetzt wichtig, von der Grundlagenforschung in die Anwendungsforschung mit dem Ziel eines funktionierenden Kraftwerks zu kommen. Deutschland ist in der Fusionsforschung weltweit führend. Dies ist auch international absolut anerkannt. Im Bereich der Magnetfusion sind wir in der Grundlagenforschung weltweit an der Spitze. Und bei der Trägheitsfusion sind wir mit Schlüsseltechnologien und optischen Technologien, insbesondere bei der Industrie, weltweit führend. Die größten Marktchancen für Deutschland liegen in der Erschließung dieser Schlüsseltechnologien für die Fusionsforschung. Und dieser Wettbewerb ist bereits in vollem Gange. Es geht darum, die IP-Portfolios möglichst früh abzustecken. Deutschland ist Technologieführer, besonders in der Photonik. Der Fusionsmarkt könnte im Bereich der Laserfusion eine erhebliche Skalierung erfahren. Ich rechne langfristig mit etwa 1 bis 2 Größenordnungen. Soll die IP für uns nicht zugänglich sein, würden wir schnell ins Hintertreffen geraten. Die weltweiten Investitionen in die Fusionsforschung, wie sie etwa in den USA, England, Japan und in ganz besonderem Maße in China mit über 1,5 Milliarden US-Dollar dort erfolgen, stellen eine Bedrohung für die Technologieführerschaft Deutschlands dar. Insbesondere deshalb sind das schnelle Handeln des BMBFs, die Fusionsforschung mit der Einrichtung einer Expertenkommission, die Auflage von Pilotprojekten und eines international wahrgenommenen Förderprogramms, das öffentliche Bekenntnis zur Fusion und auch die breite Unterstützung der meisten Parteien hier sehr zu begrüßen und der richtige Weg, um die Führungsrolle beizubehalten und sich als maßgeblicher Partner im internationalen Wettbewerb zu positionieren. Wichtig ist es jetzt, dran zu bleiben und dies auszubauen. Um private Investitionen zu ermöglichen und Startups sowie die Industrie zu stärken, sind neben einem starken Public-Private-Partnership-Programm auch ein sicherer Rechtsrahmen für die Fusionsforschung sowie der Aufbau von Fusion- und Testinfrastrukturen notwendig. Daher ist eine technologieoffene, innovations- und investitionsfreundliche Regulierung notwendig, wie sie eben auch in England, den USA, Kanada, Japan und so weiter vorangetrieben wird. Dankeschön.
Danke an Herrn Professor Heffner vom Fraunhofer Institut für Lasertechnik. Wir kommen jetzt zu Professor Christian Linzmeier, Institut für Energie- und Klimaforschung, Plasmaphysik, Forschungszentrum Jülich. Bitte schön, Herr Linzmeier.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Gehring, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, herzlichen Dank erstmal von meiner Seite für die Einladung zu dieser Anhörung. Ich versuche im Folgenden klarzumachen, warum meine Position oder unsere Position in der Fusionsforschung, kann ich sagen, die wir ja bisher auch schon gehört haben, aus meiner Sicht und aus der Materialperspektive die richtige ist, nämlich sozusagen nicht nach den legislativen Regeln der Kerntechnik, der Spalttechnologie zu lizenzieren. Die Fusion ist die einzige ungenutzte Primärenergiequelle, die wir kennen. Und wir entwickeln insbesondere in Deutschland und in Europa schon seit vielen Jahrzehnten diese Technologie weiter. Die Forschung, wir in der Fusionsforschung in Deutschland sagen schon seit längerer Zeit, wir sind bereit, einen ersten Reaktor, einen ersten Demonstrationskraftwerk zu bauen. Und insbesondere hier in Deutschland, wo wir mit etwa 43% der europäischen Fusionsforschung einen hohen Anteil insgesamt haben, also auch eine breite Kompetenz, stellen wir mit dem Stellarator Wendelstein 7X in Greifswald eine Technologieführerschaft dar. Und das gilt es auszubauen. Und deswegen haben wir auch schon letztes Jahr vorgeschlagen, einen Demonstrationsfusionsreaktor im Stellarator-Typ zu bauen. Die Bundesregierung hat insbesondere mit dem nun angekündigten Programm Fusion 2040 einen Startschuss gegeben und zeigt, dass sie gewillt ist, diese Initiativen zu unterstützen. Und das ist ein signifikanter Schritt tatsächlich auf dem Weg zu einem Fusionsreaktor. Industrie und insbesondere auch Mittelstand sind stark dabei. Auch wir aus Jülich, kann ich ganz konkret sagen, haben eine große Anzahl von Kontakten und Verträgen und Zusammenarbeiten mit Firmen. Nachdem nach unserer Einschätzung ein Fusionsreaktor eine etwa 20-jährige Planungs- und Bauzeit erfordert, ist eine hohe Rechtssicherheit, insbesondere natürlich für die Firmen, bereits von Anfang an erforderlich. Und das ist ein ganz essentieller Punkt. Dass dann wirklich auch die Fusion in etwa 20 Jahren mit der Demonstration der Stromlieferung einen CO2-freien Energiebeitrag auch liefern kann und damit die Energieversorgung sicherstellen kann. Bei der Fusion haben wir es mit zwei Effekten zu tun, die strahlenschutzrelevant sind. Einmal die Neutronen, die Materialien aktivieren während des Betriebs. Hier haben wir insbesondere in der Materialforschung die Möglichkeit, durch geeignete Materialien die Inventare sehr niedrig zu halten. Der zweite Aspekt ist das Tritium. Das Tritium ist ein Brennstoff, radioaktives Wasserstoffgas, nicht besonders radioaktiv, wenn man es vergleicht mit anderen langlebigen Isotopen. Beide, also alle diese radioaktiven Elemente fallen nicht unter das Atomgesetz in der jetzigen Strahlenschutzregulierung, sondern in das Strahlenschutzgesetz. Wir haben auch schon gehört, die Anlagen werden danach lizenziert. Und ich denke auch insbesondere, das Atomgesetz ist eine hohe Hürde, auch eine Dual-Use-Ausschluss beinhaltet, ist im Bereich der Fusion eben nicht erforderlich. Ich selbst bin Strahlenschutzbeauftragter schon seit fast 30 Jahren, kann also auch diese Thematik aus meiner eigenen Erfahrung beleuchten. Und wir haben auch schon gehört, die Lizenzierung in USA und in Großbritannien geht diesen Weg, Lizenzierung nach Strahlenschutz adäquat äquivalent unserem Strahlenschutzgesetz. Und ich denke, wir sollten auch diesen Weg in Deutschland gehen. Danke.
Danke, Herr Professor Linzmeier. Wir kommen jetzt zu Hannes Vogel von Proxima Fusion.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Herr Gehring, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sprechen zu dürfen. Warum reden wir heute miteinander? Weil die Fusion nach 60 Jahren Forschung Früchte trägt. Weil wir in Deutschland mit der Magnetfusion, mit Wendelstein 7X, zwei der Institute, die beteiligt sind, sitzen passenderweise neben mir, weltweit führend sind. Weil junge Start-ups sich auf den Weg machen, das erste Kraftwerk zu bauen. Dabei stehen wir im starken internationalen Wettbewerb. Wir haben es gerade gehört. Die USA und China schlafen nicht. Dort entstehen in den nächsten 2 bis 3 Jahren erste Anlagen, die Nettoenergiegewinn demonstrieren sollen. Das Rennen um die Fusion hat deshalb längst begonnen. Wir Startups aus Deutschland brauchen ein ganz klares politisches Signal. Fusion in Deutschland kommt. Dazu ist die Regulierung ein wichtiges Instrument. Denn Fusion ist sicher, so wie auch Teilchenbeschleuniger oder Strahlungsquellen für die Krebstherapie. Alles beherrschbare Risiken. Für die Regulierung können wir aus den USA und UK lernen. Was war deren Erfolgsrezept? Erstens, die Fusion ganz klar von der Kernenergie trennen, regulatorisch. Zweitens, Zuständigkeiten frühzeitig festlegen. Und drittens, eine Deadline setzen, bis wann eine erste Regulierung stehen soll. Dabei geht es natürlich um einen offenen Lernprozess. Niemand weiß, wie die Technologie von morgen aussieht. Der ganze Prozess muss laufende Entwicklungen berücksichtigen können. Es geht jetzt vor allem um den Startschuss. Die Detailarbeit kommt danach. Ich möchte es noch mal ganz klar sagen. Bei der Fusion handelt es sich um ein echtes Menschheitsprojekt. Echte Innovationen. Nachhaltig, sauber und sicher. Vor 60 Jahren haben wir einen Menschen auf den Mond geschossen. Heute wollen wir das Sonnenfeuer auf die Erde holen. Und das im Land der Dichter und Denker. Es wartet viel Arbeit auf uns, legen wir los. Dankeschön.
Danke, Herr Vogel. Und wir kommen jetzt zu Professor Dr. Robert Wolf vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten, danke für die Einladung. Lassen Sie mich kurz mit der Ausgangslage anfangen. Es ist ja bei den Vorrednerinnen und Vorrednern schon viel gesagt worden. Wir haben hier in Deutschland eines der weltweit führenden Fusionsprogramme mit Wendelstein 7X und Astex Upgrade als Fusionsanlagen, die viele Jahre betrieben worden sind. Wir sind maßgeblich beteiligt an den Erfolgen des europäischen Experiments JET, was letztes Jahr außer Betrieb gegangen ist. In der Magnetfusion ist JET das erste, eins von zwei Experimenten, das den eigentlichen Brennstoff Deuterium-Tritium verwendet hat und am Ende seiner Laufzeit noch einen Rekord an Fusionsenergie aufgestellt hat. Und wir haben ja gehört, wir haben zunehmend Start-ups, die jetzt auch in Deutschland, was sehr zu begrüßen ist, mit Geldern aus von privaten Investoren in die Entwicklung der Fusionsenergie eingetreten sind. Der zweite Punkt ist auch schon gesagt worden, aber ich will hier noch mal ein paar Aspekte beleuchten. Die vorteilhaften Sicherheits- und Umwelteigenschaften. Das Primärabgas des Ganzen, also was wirklich sozusagen als Asche anfällt, ist eigentlich Helium, ein Wertstoff. Und auf jeden Fall CO2-frei. Wir haben einen extrem geringen Brennstoffverbrauch dieser Anlagen. Es ist eine nukleare Technologie, die allerdings keine Kettenreaktion kennt, die keine Kritikalität kennt. Reaktionen können kontrolliert oder laufen kontrolliert ab und können jederzeit abgebrochen werden. Auch viele andere vorteilhafte Eigenschaften, die Zerfallswärme betreffen und die Möglichkeit von jetzt sage ich mal, Exkursionen, sind ganz anders als bei der Kernspaltung und erzeugen ein Sicherheitslevel, der in Kernkraftanlagen heutigen nicht erreichbar ist. Die Radioaktivität, das wurde auch schon gesagt, die entsteht durch die Neutronen, klingt in einer überschaubaren Zeit ab. Es gibt Studien, die davon ausgehen, dass man eine ganze Anlage nach einer gewissen Zeit recyceln kann. Diese spezifischen Eigenschaften alleine sprechen für einen eigenen Rechtsrahmen. Soll natürlich nicht heißen, dass die Grundsätze des Strahlenschutzes nicht gelten oder Erfahrungen wie gestaffelte Sicherheitskonzepte nicht angewendet werden müssen. Der dritte Punkt ist, wurde auch schon erwähnt, die Entwicklung einer komplett neuen Technologie. Allein schon deswegen sollte man eine Regulierung mit einem übergeordneten Rechtsrahmen schaffen, der diesen neuen innovativen Technologien gerecht wird. Am Ende ist es, denke ich, wichtig, dass Umsetzungsvorschriften bei der Einrichtung und dem Betrieb dieser Anlagen entsprechend der Notwendigkeiten der Anlage, aber natürlich unter Berücksichtigung geltender übergeordneter Sicherheitsregulierungen geschaffen werden. Deswegen ist der Ansatz, und das wurde schon gesagt, auch von den Vorrednern, ich denke, es ist absolut notwendig, wenn Sie etwas Neues entwickeln wollen, auch einen neuen Rechtsrahmen zu schaffen, der ausgeht natürlich von übergeordneten Regulierungen wie Strahlenschutz. Hier wurde angesprochen, letztendlich von der Beschleunigerebene sich sozusagen hocharbeiten oder hinarbeiten zu einem Fusionskraftwerk. Meine Schlussbemerkung ist, das Atomgesetz passt gar nicht, wurde auch schon eigentlich ausgelegt, weil es sehr spezifisch auf eine existierende Technologie mit einem anderen Risikopotenzial entwickelt wurde. Und Deswegen brauchen wir hier einen neuen Rechtsrahmen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Professor Wolf. Wir starten jetzt in die Berichterstatterinnen und Berichterstatterrunde. Ich gehe davon aus, dass noch mehr nach den Anforderungen und konkreten Elementen eines solchen Rechtsrahmens dabei gefragt wird. Und wir starten jetzt mit der SPD-Bundestagsfraktion, Kollege Holger Mann.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, die Damen und Herren Sachverständigen, für Ihre schon dargebrachte Expertise. Es ist ja schon angesprochen worden, wir hatten schon eine Anhörung dazu zu Chancen und auch sicherlich Potenzialen / Marktentwicklung. Deswegen heute stärker zum regulativen Rahmen. Ich will aber vorher auch sagen, für die SPD, auch nach unserer Einschätzung, braucht es einen eigenen Regulierungsrahmen, der sich von der aktuellen Regulierung nach Atomgesetz wegen der geringeren Risiken und insbesondere Ausschluss einer Kettenreaktion unterscheiden muss. Unstrittig ist, glaube ich, hier im Raum oder zumindest unter uns auch, dass Deutschland bei der Grundlagenforschung international führend ist, insbesondere bei der Trägheits- und Magnetfusion. Kommt auch nicht von ungefähr. Neben hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen hat sich die Bundesregierung hier über Dekaden ja ordentlich engagiert. Strittig ist eher und war auch in der letzten Anhörung, wie lange es noch dauert, bis wir so ein Kernkraftwerk sehen oder ein Fusionskraftwerk im Konkreten, das dann auch wirklich Energie für die Industrie erzeugen kann. Beim letzten Mal war man in der Range zwischen 15 und 25 Jahren. Insofern ist die Zahl, die heute geäußert wurde, mit 20 in der goldenen Mitte. Und auch nicht, zu welchem Preis wir das dann erleben werden. Aber das werden wir heute auch nicht lösen. Klar ist für uns, umso mehr sind wir auch an privaten Investoren und Innovatoren interessiert, die natürlich, und das ist auch hier zur Sprache gekommen, ein Interesse haben an einer möglichst investorenfreundlichen Regulierung. Und deshalb meine Frage zum einen nochmal an Herrn Professor Linzmeier als auch Herrn Professor Wolf. Können Sie noch mal etwas dazu sagen, welche Risiken wir dennoch dann konkret in diesem Regulierungsrahmen abdecken müssen? Und sollte die Zeit dann noch reichen, hätte mich bei Frau Freund noch interessiert. Sie sagten, international harmonisieren, da es ja internationale Institutionen gibt in diesem Feld. Vielleicht mögen Sie noch sagen, wie das am besten geschehen solle, wenn wir nicht alle nur voneinander abschreiben wollen.
Okay, drei Fragen, drei Minuten. Professor Linzmeier beginnt.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich möchte auf Ihre konkrete Frage zu den Risiken eingehen. Ich hatte ja schon erwähnt, im Wesentlichen bei der Reaktion selbst entsteht das Helium als sozusagen Endprodukt und ein Neutron aus der DT-Fusionsreaktion. Und diese Neutronen aktivieren Materialien. Das heißt, alles, was man sozusagen um die brennende Plasma herum hinhält, kann Kernreaktionen eingehen. Und wir haben es jetzt in der Hand bei der Auswahl dieser Materialien, die entsprechende Kernreaktion zu berücksichtigen oder auszuschalten. Das ist der wesentliche Vorteil. Es gibt zum Beispiel einen Stahl in Karlsruhe am KIT entwickelt in den letzten 20 Jahren in etwa. Der nennt sich Eurofair, der ist so eine Art Edelstahl, der im Wesentlichen wie ein kommerzieller Edelstahl funktioniert, von seinen Materialeigenschaften, aber eben nicht aktiviert oder sehr schwach aktiviert, sodass man nach einer kurzen Periode diese Komponenten eben wieder in den Industrieprozess zurückführen kann. Man muss also auch keine Materialien entlagern. Der zweite Aspekt, ich hatte es erwähnt, ist das Tritium. Das Tritium wird im Reaktor selbst gebrütet, wird also nicht transportiert durch die Landschaft von einer Produktionsstelle zu dem Fusionsreaktor, sondern wird in dem sogenannten Blanket, also in dem Teil außerhalb, direkt hinter dem Vakuum, also der ersten Wand erzeugt und wird in der Anlage selbst dann verarbeitet und dem eigentlichen brennenden Plasma nachgefüttert. Damit sind sozusagen schon mal alle Risiken ausgeschlossen, die den Transport von radioaktiven Materialien betreffen, weil man eben auch diese Zwischenlagerung, bis die Materialien abgeklungen sind, dann einfach vor Ort machen kann. Man braucht also keine großen Mengen, wie Herr Wolf schon gesagt hat, das kann man alles vor Ort halten. Insofern sind diese Risiken schon mal ausgeschlossen. Man muss also sicher gehen letztlich, dass man während des Betriebs die Anlagen und die Personalsicherheit herstellt. Und das ist eben sehr, sehr äquivalent zu dem, was wir in großen Beschleunigern haben, wo wir letztlich auch mit Strahlung, weniger Neutronenstrahlung, aber ionisierender Strahlung eben umgehen und damit eigentlich in dem gleichen Bereich wie diese Anlagen liegen. Das heißt, wir können uns orientieren an diesen Anlagen, Beschleunigeranlagen, BESSI hier in Berlin zum Beispiel, und können analog dieser Anlagen oder auch der bestehenden Fusionsexperimente weltweit, JET ist ein gutes Beispiel, können das entsprechend auslegen. Wir haben also keine spaltbaren Materialien, keine waffenfähigen Materialien, die wir zum Beispiel eben bei einem Spaltreaktor, je nachdem wie er geführt ist und welche Reaktionen ablaufen, eben haben. Das heißt also, die Risiken beschränken sich auf das, wie ich es gerade beschrieben habe, und sind deutlich wesentlich überschaubarer als bei einem Spaltreaktor.
Für Herrn Professor Wolf bleibt noch eine halbe Minute.
Zwei Dinge noch zu erwähnen. Auslegungsbedingt kann ich ein Fusionskraftwerk so gestalten, dass auch es fällt, wie gesagt, Radioaktivität an. Radioaktivität erzeugt Wärme. Also wir haben hier auch eine Abwärme am Ende des am Ende der Lebenszeit einer solchen Anlage. Allerdings ist es auslegungsbedingt möglich, dass also das, was sozusagen in der Kernspaltung immer wieder gefürchtet wird, dass wenn die aktive Kühlung ausfällt, das System sozusagen zu einer Schmelze kommt. Das kann auslegungsbedingt in einem Fusionskraftwerk, da gibt es auch schon Studien zu, vermieden werden.
Ja, und vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Thomas Jatzombek für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Sachverständige, für die guten Darstellungen. Wir haben ja hier heute das Ganze mit unserem Antrag initiiert und ich sehe viel Bestätigung. In unserem Antrag steht drin, das Atomgesetz soll ausdrücklich nicht gelten für Fusionskraftwerke. Das haben Sie jetzt alle bestätigt und es braucht auch einen europäischen harmonisierten technologieagnostischen Rechtsrahmen. Da sind wir also sozusagen hier on par. Das finde ich gut. Die Frage, die ja immer im Raum steht, ist, wann werden eigentlich Entscheidungen getroffen? Das finde ich viel wichtiger als die Frage, als wann werden die Kraftwerke fertig. Deshalb würde ich zunächst die drei kommerziellen Unternehmen, die jetzt hier mit am Tisch sitzen, mal fragen, wann werden Sie denn Standortentscheidungen treffen, wo Sie tatsächlich anfangen zu bauen, beziehungsweise die vorbereitenden Tätigkeiten?
Dann beginnt Frau Castiglini.
If that's okay, I'm going to answer in English. So CFS already started the global siting search for our first power plant, and a decision for the first one will be made by the end of this year. So you'll see a big announcement coming out of CFS at the end of this year. This is obviously the first one. We're already looking at the first block of power plants. And as I was saying as part of my testimony, it's really important. The regulatory framework is really important because that is what gives us certainty about the timelines, about what we need to do in like certain nations in order to build it. So just to reiterate, the first one, an announcement coming out this year, and then we're continuing to look for the first block in the coming 1 and 2 years.
Vielen Dank, Frau Freund.
Gerne, um daran anzuschließen. Wir sind als private Start-ups ja aktuell alle mit, sag ich mal, beschränkten, auch personellen Ressourcen ausgestattet. Das heißt, wenn wir jetzt in die Planung von Kraftwerken oder Demonstrationsanlagen gehen, können wir nicht eine nach deutschem Beispiel, eine nach amerikanischem Beispiel und noch ein Kraftwerk nach japanischem Beispiel planen, sondern wir werden uns auf einen Rechtsrahmen festlegen müssen. Und da wurden jetzt aktuell schon Tatsachen geschaffen mit den regulatorischen Rahmenwerken, die wir in den USA gesehen haben, die wir in England gesehen haben. Das heißt, wir werden uns aktuell erstmal an dieser Regulatorik orientieren. Also da wurden einfach auch schon Tatsachen jetzt geschaffen. Das ist der erste Punkt dazu. Der zweite Punkt, ich glaube, wenn wir darüber reden, wann wird was gebaut, muss man das ja auch so ein bisschen, ist ja ein mehrstufiger Prozess. Also was wir als nächstes bauen würden, wären Demonstrationsanlagen und diese werden aktuell schon wie Wendelstein 7X, wie das ASTEX Upgrade mit der Strahlenschutzgesetzgebung reguliert. Das heißt, da gibt es aus meiner Sicht, um diese Anlagen zu bauen, aktuell schon einen bestehenden Rahmen. Jetzt geht es ja darum, was wäre der Rahmen für das, was danach kommt, die Kraftwerke. Und ich denke, hier haben auch die USA einen sehr guten, ein sehr gutes Beispiel gegeben, die ja auch nicht jetzt schon die fertige Gesetzgebung verabschiedet haben, aber erst beim ersten Schritt sehr klar gesagt haben, es wird nicht wie die Atomspaltung reguliert, es wurden sehr klar die Leitplanken definiert. Und jetzt wird ein detailliertes Rahmenwerk abgeleitet. Und das ist ein Vorgehen, was ich mir auch sehr gut für Deutschland vorstellen kann.
Als dritter Unternehmensvertreter Hannes Vogel mit 1:30.
Vielen Dank für die Frage. Wir sehen das ähnlich wie gerade angesprochen. Bei uns geht es als erstes um eine Demonstrationsanlage. Die ist im Rahmen des Strahlenschutzgesetzes gut vorstellbar, so wie das auch bei Wendelstein 7X der Fall war. Aber wie gerade angesprochen, es geht vor allem um das Signal, dass die Regulierung kommen soll. Und aus meiner Sicht ist da erst die Klärung von Zuständigkeiten, die Klärung, dass es in Deutschland kommen soll, dass Deutschland das nicht wegreguliert, das Wichtige. Für die gesamte Entwicklung des Kraftwerks, was bei uns Mitte der 30er stehen soll, wo man sich also vorstellen kann, wenn man in einen Genehmigungsprozess reinkommt, wie lange das dauert, da brauchen wir zu einem gewissen Zeitpunkt die allgemein abstrakten Schutzziele, dass wir wissen, welche Limits sollen unsere Technologien eigentlich einhalten.
Vielen Dank. Wenn ich noch mal fragen darf?
Ultra kurz,
ja, sonst nicht mehr. Ich würde gerne die Bundesregierung mal fragen, wie denn der Plan ist, hier beim Thema Regulierung voranzugehen, wo der Herr Staatssekretär da ist und ob es da schon Gespräche mit dem Umweltministerium gab und wie ein Zeitplan aussehen kann.
Okay, die Bundesregierung ist als interne Sachverständige sozusagen gefragt. Mario Brandenburg.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Wie auch bereits auf die Kleine Anfrage schon geantwortet, befinden wir uns genau darüber in Abstimmung. Und deswegen wird die Diskussion hier heute auch noch mal dazu beitragen, eine Richtung zu zeigen. Und ich glaube, es ist sehr einhellig, welche Richtung ein guter Weg der Regulation wäre.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit Dr. Anna Christmann.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich würde auch gerne noch mal auf die Timing-Frage eingehen, weil das ja vielleicht nicht für alle intuitiv ist, dass man quasi in der Entwicklungsphase jetzt steckt und noch mal die Details. Jetzt wurde eben auch gesagt, wie wir eigentlich auch Garching und Greifswald reguliert haben, würde für Demonstrationsanlagen funktionieren, habe ich jetzt verstanden. Aber sozusagen, was ist der entscheidende Punkt, der jetzt, wo jetzt der Bedarf ist, was es an Regulierung bräuchte? Und ich würde auch noch mal interessieren, spielt da auch eine Rolle, dass natürlich bei der Technologieentwicklung, die jetzt schon stattfindet, auch bevor ein fertiges Kraftwerk da ist, quasi Spin-off-Effekte, die auch von der Technologie entstehen, sind da auch Regulierungsfragen schon relevant? Das wären meine zwei Fragen an Heike Freund und Hannes Vogel gerne.
Frau Freund.
Dankeschön. Also ich glaube, wo man... Es ist notwendig, dass wir diesen Rechtsrahmen forschungs- und entwicklungsbegleitend definieren und dass wir, wie schon gerade erwähnt, wir können nicht heute ein präskriptives Gesetz dazu aufschreiben, sondern wir müssen mit den Schutzzielen starten und wie die Technologien reifer werden, kann dann auch der Rechtsrahmen reifer werden. Warum muss damit aber heute gestartet werden? Zum einen, ich hatte es vorhin gesagt, wir sind dabei, die Kraftwerke zu planen. Auch wir planen, in 10 Jahren ein Kraftwerk stehen zu haben. Aber ich glaube, das ist gar nicht der entscheidende Punkt, wann die Kraftwerke stehen, sondern dass international aktuell all diese Bestrebungen bereits gestartet haben. Die G7 hat eine Fusion Working Group gebildet. Da ist Deutschland ein Mitglied. Dort werden aktuell die Diskussionen geführt. Und dazu sollten wir in Deutschland aktuell die Expertise aufbauen, weil ansonsten wird alles um uns herum festgelegt und dann werden die ersten Kraftwerke dort gebaut werden, wo die Regulatorik feststeht. Und ich glaube, was ein zweiter wichtiger Punkt ist, ist, neben Kapital ist für Start-ups Planungssicherheit die zweite ganz wichtige Säule. Und wir sehen, dass auch von Investoren das Signal in den USA extrem positiv aufgefasst worden ist, dass dort klar Fusion anders reguliert werden soll als Kernspaltung. Und global geht aktuell ein Großteil der Investitionen in diese Regionen, wo es bereits regulatorische Rahmenwerke gibt. Von den globalen 6 Milliarden, die bisher investiert worden sind in private Companies, wurde weniger als 2% in Companies innerhalb der EU investiert. Das ist nicht unser Fair Share, unser Anteil. Und ein regulatorischer Rahmen würde ganz klar hier auch Investoren die Planungssicherheit geben.
Danke an Marvel Fusion. Jetzt kommt Proxima mit Herrn Vogel.
Ich ergänze an der Stelle zu den Spillover-Technologien. Es gibt eine Vielzahl an Spillover-Technologien, die zu erwarten sind. Ich gehe mal auf die Magnetfusion genauer ein. Bei uns geht es darum, die entscheidende Technologie ist die Entwicklung von Hochtemperatur-Supraleitermagneten, und zwar mit komplexen Geometrien. Ähnlich wie das bei CFS ist. Bei uns ist eben die Geometrie noch etwas komplexer, aber die Materialklassen sind ähnliche. Diese Materialien, diese Magneten können auch zum Treiber der Energiewende werden, können Anwendung finden bei Wasserturbinen, Windturbinen, Elektromotoren, Übertragungsnetzen. Also all diese Spillover-Technologien sind absehbar. An der Stelle gibt es aber keine nukleare Komponente oder Strahlungskomponente oder so. Also es ist keine Regulierungsfrage erwartbar. Bei Focused Energy habe ich verstanden, dass es auch Anwendungen im Bereich Nuklear gibt. Da kann ich nichts zu sagen, inwiefern das zusätzlichen Regulierungsbedarf erfordert.
Noch Fragen aus der Bündnisgrünen-Fraktion?
Ja, ich würde dann vielleicht gerne Herrn Häfner noch fragen, wo er denn auch die Technologiereife einschätzt in Deutschland, gerade jetzt nochmal vielleicht in Bezug dann auch auf die Laserfrage und ob was dort Spillover-Möglichkeiten sein könnten und auch nochmal die Frage, ob da Regulierungsfragen auch eine Rolle spielen.
Herr Professor Häfner.
Also in Ergänzung der meiner Vorredner. Ich glaube, die Dinge, die reguliert werden müssen, sind genau die, die genannt worden sind. Das heißt, Expansion im Prinzip des Strahlenschutzgesetzes, Absage ans Atomgesetz für die Fusion natürlich, ne? Und dann die Proliferation. Das sind so die Dinge, die man betrachten muss. Und dann ganz, 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 ganz wichtig, weil es hier noch nicht gefallen ist und nicht in die klassische Regulatorie gehört, ist die Harmonisierung der Exportkontrolle. Das heißt, wie kann ich diese Technologien miteinander verheiraten? Auch die Lasertechnologie, aber auch die Supraleiter-Magnettechnologie, Tritium Recycling, Fuel Cycle, alles das unterliegt der Exportkontrolle Dual-Use-Technologie. Und das ist das, was wir noch adressieren müssen. Ansonsten Spillover-Effekte, habe ich schon gesagt. Ne, der Laser ist nach wie vor eine Technologie, die auf dem, die, die Welt erobert und in vielen Dingen noch Einsatz findet. Es ist zu erwarten, einfach durch die Skaleneffekte, dass die Lasertechnologie weiter billiger wird und auch die optischen Technologien und dadurch im Rahmen der Produktionstechnik, die insbesondere in Deutschland eine große Rolle spielt, weiter in den Markt hineinfindet und damit viele Dinge denkbar sind, die einfach dann billiger und besser produziert werden können. Wir sehen das jetzt bei den billigen Technologien sozusagen im Laserbereich. Die wandern jetzt alle zum Beispiel Richtung Asien, weil eben dort der Markt sehr, sehr groß ist und Technologie einfach so billig geworden ist. Jetzt müssen wir in der Hochtechnologie weiter nach vorne zielen.
Vielen Dank für die FDP-Bundestagsfraktion, Dr. Stefan Seiter.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch von unserer Fraktion aus ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und Einblicke. Und es ist deutlich geworden, zum Ersten würde ich sagen, dass Durchhaltevermögen in der Forschung sich auszahlt, dass man dann doch irgendwann an einen Punkt kommt, wo man positive Effekte sehen kann und wo man den nächsten Schritt, wie Sie gesagt haben, Herr Heffner, Richtung Anwendungsorientierung auch in der Forschung gehen muss. Und es ist auch, glaube ich, deutlich geworden, dass wir, wenn wir regulieren, eine neue Technologie haben, eine neue Technologien, brauchen letztendlich neue Überlegungen, wie man damit umgeht. Meine Frage wäre an Sie, Herr Heffner. Erstens, Sie haben gerade eben die Exportkontrolle angesprochen und das ist ja ein wichtiges Thema. Wenn Sie uns da vielleicht noch ein bisschen Einblicke geben könnten, was Sie genau darunter verstehen, wo Sie sagen, das sind Ansatzpunkte, wo wir noch mal genauer hinschauen müssten. Und die Frage geht auch an Sie und auch an Frau Freund, das Thema der Technologieagnostik, / Technologieoffenheit. Wenn Sie uns da auch noch aus Ihrer Sicht die Relevanz dieses Punktes in der Regulatorik erläutern könnten. Dankeschön.
Herr Professor Heffner.
Ja, vielleicht mal, vielen Dank, Herr Seider, ganz allgemein vorangeschickt. Immer wenn es um viel Energie geht, dann geht es auch immer um Dual Use. Insbesondere eben auch bei der Konzentration von Energie haben Sie immer diese, das ist ja das, die grundlegende Idee, ne, jeder Fusionstechnologie, dass Sie viel Energie auf ein kleines Volumen, relativ kleines Volumen konzentrieren. Und die Technologien dazu finden natürlich auch anderweitig Anwendungen. So, und die können eben, die sind eben Dual Use, die können sowohl im Verteidigungsbereich eine Rolle spielen, der jetzt, glaube ich, aber auch nicht völlig uninteressant ist. Insbesondere, wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal in die Ukraine angucken, wie die Kriegsführung dort ist, die ja eine Multidomain-Kriegsführung ist mittlerweile, dann sind eben die Abwehrsysteme, die zum Beispiel wichtig sind für die Drohnenabwehr, eine Technologie, die insbesondere eben auch verwandt ist mit der Lasertechnologie oder auch der mit der Mikrowellentechnologie. Und insofern muss man sich diese Dual-Use-Sachen sehr, sehr genau angucken und sich überlegen, wo können wir da mitschwimmen und wie harmonisieren wir im Prinzip unter den befreundeten Staaten Deutschlands eben eine Export von Technologie und eine gemeinsame Schaffung von einem IP-Portfolio. Und wie regulieren wir so, dass die Unternehmen dort einen rechtssicheren Rahmen haben, diese Technologie auch über die Grenze her eben zu verkaufen zu können. Derzeit sind Ausfuhrgenehmigungen, insbesondere im Laserbereich, immer eine sehr, sehr langwierige Angelegenheit, so zu sagen. Und da wäre es gut, wenn wir da A, schneller werden, B, mit einen guten Maß messen und auch verstehen, welche sozusagen unsere befreundeten Staaten sind und welche nicht. Und das, glaube ich, gilt für die ganz allgemein für diese Technologie. Dann Proliferation hatte ich schon genannt. Das ist im Bereich des Tritium und Lithium 6 sehr wichtig. Auch die Anreicherung von Lithium ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Da können die Materialwissenschaftler vielleicht noch mal was sagen. Und da sollte auch eine Regulatorik eben vorsehen, dass diese Technologie verfolgt werden kann im Forschungsbereich und dann auch im Produktionsbereich.
Danke. Danke, Frau Freund.
Noch zum Thema Technologieoffenheit. Wir haben aktuell global mehr als 40 privatwirtschaftliche Firmen und ich glaube, keine drei oder vier davon verfolgen genau den gleichen Ansatz. Das heißt, wir haben Laser, Magnet, Kombination von beiden, wir haben verschiedene Brennstoffe, wir haben verschiedene Kraftwerkskonzepte. Das heißt, wenn wir jetzt eine Regulatorik präskriptiv aufstellen wollten, müssten wir das für jeden Ansatz separat tun. Von dem her wäre aus meiner Sicht sinnvolle Herangehensweise, heute Schutzziele zu definieren und dann forschungs- und entwicklungsbegleitend, wie es ja auch vorgeschlagen worden ist vom BMBF, diesen Rechtsrahmen dann weiter auszudetaillieren. Und das ist auch ehrlicherweise das gleiche Vorgehensweise, die wir international auch sehen in den anderen Staaten.
Noch Nachfrage?
Ja, noch eine Nachfrage. Es geht ja auch darum, das Thema Planungssicherheit, das wurde schon mehrmals angesprochen. Es wurde auch angesprochen, die internationale Harmonisierung. Könnten Sie einschätzen, Frau Freund oder unter Herr Häfner, wie wichtig dieser Punkt ist? Weil die Harmonisierung ist ja immer Gleichheit der Waffen, um es jetzt endlich so auszudrücken.
Angesichts der Zeit wird nur noch Frau Freund antworten können.
Also erstmal, wie wichtig ist der Punkt Planungssicherheit? Wir haben von Investoren aus den USA gehört, dass für diese es ein extrem wichtiges Signal war, dass einfach klar, ich glaube, weniger als alles andere, was dort das ganz klar auf der ersten Seite stand, wir werden Fusion nicht wie Kernspaltung regulieren. Weil das hat natürlich auch einen Einfluss auf Zeitleisten, bis wann kann ich ein Kraftwerk bauen, Kostenfaktoren und so weiter. Also Regulatorik übersetzt sich eins zu eins in Euros am Ende und übersetzt sich eins zu eins in Zeit. Und von dem her wurde also zur Frage, wie wichtig war das? Das war extrem wichtig, dass hier ein klares Signal gesetzt worden ist. Und zum Thema internationale Harmonisierung, ich glaube, da gibt es momentan an allen Ecken verschiedene Ansätze, wie auch zum Beispiel diese G7 Fusion Working Group und ähnliches. Hier ist es wichtig, dass wir in Deutschland dabei sind, dass wir Expertise aufbauen und dass wir international mitsprechen. Und die entsprechenden Organe dafür gibt es international.
Wir kommen nun zur AfD-Fraktion, Dr. Michael Kaufmann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vor allem vielen Dank an die Experten. Die Ausführungen sprechen absolut für sich. Es ist klar geworden, dass Deutschland eigentlich schon jetzt ins Hintertreffen geraten ist und dass wir und die Bundesregierung natürlich sich dringend ranhalten müssen, um hier keinen zu großen Abstand entstehen zu lassen. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt eingehen, neben Kapital, Planungssicherheit, Regulierung und so weiter spielt ja auch das Personal eine Rolle bei den Planungen, insbesondere der Start-ups, denke ich. Und deswegen möchte ich zunächst mal Herrn Professor Wolf fragen, der ja unmittelbar an Experimenten beteiligt ist. Wie sieht bei Ihnen die Nachwuchssituation aus? Ist Ihnen möglich, alle Stellen adäquat zu besetzen? Und genauso möchte ich auch die Start-ups, also insbesondere Herrn Vogel und Frau Freund, fragen. Wie schätzen Sie die Lage ein oder wo wünschen Sie sich da Verbesserungen?
Herr Professor Wolf.
Also die Antwort kann ich sehr kurz geben. Ja, wir sind in der Lage, aber wir spüren zunehmend den Druck, dass das schwieriger wird. Man muss also sehr früh ansetzen, Personal zu interessieren, Studierende an den Universitäten bereits früh einzubinden, um dann auch angesichts der Entwicklungszeiten wirklich Leute zu haben, die sich für das Fach und das Thema interessieren. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Redundanz, die Tiefe, mit der wir Personal einstellen, sehr gering ist. Wenn uns Experten, langjährige Experten abhanden kommen, ist es nicht so einfach, die gleich wieder zu ersetzen. Und so sehr ich begrüße, dass sozusagen die Fusion an Attraktivität gewinnt, so sehr erzeugt es auch eine Konkurrenzsituation um führende Köpfe an der Stelle. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, in den verschiedenen Themen von der Fusion, also von der Plasmaphysik, was wir machen, bis hin zu Nukleartechnologien wieder an der Basis anzufangen. Und in Deutschland heißt das auch in den Universitäten. Da sind wir nämlich eigentlich nicht stark aufgestellt bisher. Jetzt gibt es eine Initiative in Bayern, das ist sehr zu begrüßen. Aber insgesamt würde ich mir da wünschen, dass da mehr Impuls noch kommt.
Hannes Vogel.
Unser Team besteht aktuell aus 40 Ingenieuren und Physikern aus der ganzen Welt, von Spitzenuniversitäten in den USA, aus Frankreich, Italien und so weiter. Das heißt, das Personal, über das wir hier sprechen, sind internationale Spitzenkräfte, die natürlich hochmobil sind, die wahnsinnig gut ausgebildet sind, die es aber auch nicht in Überzahl gibt. Deutschland hat führende Universitäten, Deutschland hat führende Forschungseinrichtungen. Da muss man ansetzen, die muss man stärker noch unterstützen, das ist völlig klar. Es geht aber auch langfristig um den Aufbau einer völlig neuen Industrie. Es geht darum, das Personal für eine völlig neue Industrie aufzubauen. Und dazu gehören nicht nur Akademikerinnen und Akademiker, dazu gehören auch Schweißer, Anlagenbauer, Elektrotechniker. Also wir müssen auf allen Ebenen dafür sorgen, dass wir dieses Personal, diese Fachkräfte bekommen.
Frau Freund.
Ja, dem kann ich auch nur hinzufügen. Wir sind 70 Leute bei Marvel Fusion aus 22 verschiedenen Nationalitäten. Und da ist von Australien bis Chile jedes Land dabei und die Leute bewerben sich proaktiv, um zu uns zu kommen. Experten gehen dorthin, wo sie die besten Rahmenbedingungen finden. Und aktuell können wir das hier in Deutschland leisten. Und ich meine, es gibt, glaube ich, auch ein paar ganz gute Beispiele. Bei uns haben wir auch Experten, die vor Jahren aus Deutschland weggegangen sind und nach Deutschland zurückgekommen sind, sowohl bei uns in der Firma, aber auch Konstantin Häfner hier neben mir ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, der ja lange in den USA geforscht hat, an der National Ignition Facility, an dem Experiment beteiligt war und jetzt nach Deutschland zurückgekommen ist. Also die Bundesregierung hat bereits sehr klare Signale gesendet, Fusionsenergie wieder auf die Agenda gehoben, ja auch gute Programme ins Leben gerufen. Und dies gilt es nun weiter fortzusetzen, damit wir attraktiv bleiben. Aber ich bin auch ganz bei dir, Hannes. Natürlich wird es in Zukunft neben den führenden Forschern auch weitere Berufsgruppen brauchen, wenn es dann wirklich in den Bau von Anlagen geht. Und da ist es wichtig, dass diese aufgebaut werden. Und auch Herr Professor Dr. Wolf, ich stimme hinzu, dass wir natürlich an den Universitäten weitere Programme ausbauen müssen. Dort steht Fusionsenergie. Ich habe einen Physiker bei mir im Team, der hat gesagt, in seinem ganzen Physikstudium ist das Thema Laserfusion kein einziges Mal gefallen. Und das würde ich mir doch wünschen, dass Studenten, die heutzutage an den Universitäten Physik studieren, auch diese Themen auf ihrer Agenda haben. Also ich glaube, hier haben wir Nachholbedarf. In Bayern wird das bereits durch die Expertenkommission adressiert. Aber ich glaube, das sollten wir auch deutschlandweit auf die Agenda setzen.
Danke, dann kommen wir jetzt zu den beiden Gruppen und ich rufe zunächst auf für die Gruppe Die Linke Dr. Petra Sitte.
Ja, besten Dank. Ich sehe jetzt bei den Fragestellungen aus den verschiedenen Fraktionen nicht wirklich eine Differenz zur Notwendigkeit von rechtlichen Regelungen, auch iterativ vorzugehen und dergleichen mehr. Deshalb würde ich gerne eine Frage stellen, die sich auf die Bewältigung des Problems und den tatsächlichen Bau von Fusionskraftwerken bezieht. Nämlich, diese Fusionskraftwerke sind ja extrem extrem kapitalintensiv und selbstverständlich braucht es da am Ende auch rechtliche Regelungen, aber sie werden vermutlich betrieben werden nach Bewältigung der Klimaziele, nach der Energiewende und es wird ein Integrationsproblem geben. Also wir werden auch mit unseren energierechtlichen Regelungen darauf reagieren müssen, ob man das jetzt einfach nur integriert in das bestehende Netz oder ob man vor allem Fusionskraftwerke für stoffumwandelnde Industrien und dergleichen mehr präferiert. Was erwarten Sie hinsichtlich dieser energierechtlichen Regelungen? Gibt es da in den anderen Ländern schon Vorausdenken, aber eben auch unter dem Blickwinkel der Auslastung dieser Fusionskraftwerke mithin als Voraussetzung für den späteren Kapitalrückfluss?
Und die Frage richtet sich an Frau Freund.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Energiesystem insbesondere hier in Deutschland, am Wirtschaftsstandort Deutschland, vor großen Herausforderungen steht. Wir brauchen mehr CO2-freien, sauberen, sicheren Strom. Und da könnte natürlich die Fusionsenergie im Zusammenspiel mit den erneuerbaren Energien einen ganz wesentlichen Baustein darstellen. Und ich bin auch bei Ihnen, sorry, ich kann mich nicht umdrehen und antworten ins Mikrofon, aber ich bin auch bei Ihnen, dass natürlich wäre es toll, wir hätten Fusionskraftwerke schon heute. Dafür hätten wir vielleicht diese Runde vor 10 Jahren hier haben müssen. Aber ich glaube, jetzt müssen wir alles daran setzen, so schnell wie möglich diese Kraftwerke zu haben, damit sie einen Beitrag im Energiesystem in Deutschland bieten können. Und was Ihr Punkt, dass solche Kraftwerke natürlich insbesondere dort eingesetzt werden können, wo energieintensive Industrien sind, also Chemieindustrie, Stahlindustrie,
Kupferindustrie und Ähnliche ist ein ganz wichtiger Punkt und würde uns ehrlicherweise auch ermöglichen, diese Industrien zu wettbewerbsfähigen Preisen auch in Deutschland in Zukunft halten zu können. Auf der anderen Seite gibt es auch Anwendungsfälle für die Herstellung von nachhaltigen Kraftstoffen und Ähnliches. Also es gibt sehr viele Anwendungsfälle neben der Herstellung von reinem Strom. Ich glaube, falls wir an den Punkt kommen, dass wir zu viel bezahlbaren, sauberen, sicheren Strom im Energiesystem der Zukunft haben, dann haben wir alle, freuen wir uns darüber sehr. Allerdings höre ich gerade auch von allen Industrien, die, also wenn ich Data Center betreiben möchte in Zukunft und künstliche Intelligenz dort brauche, brauche ich 20 mal so viel Energie in so einem Data Center in der Zukunft. Also ich glaube, wir unterschätzen alle heute noch, wie viel Strom wir in Zukunft brauchen.
Für die Gruppe das BSW, Ali Aldalami.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Danke für Ihre Anwesenheit, meine Damen und Herren. Und wie ich finde, auch für die vielen erhellenden Antworten. Meine Frage richtet sich an Professor Dr. Konstantin Häfner. Herr Häfner, Sie haben vorhin Dual Use kurz angestriffen, das Thema. Und Sie haben ja auch in den USA geforscht. In den USA dient die Fusionsforschung ja nicht nur der Stromerzeugung. Dort wollen die Forscher auch die Abläufe bei der Explosion von Kernwaffen wie Wasserstoffbomben besser verstehen. Das im Dezember 2022 durchgeführte Experiment war Teil des Programms zur Weiterentwicklung des US-Nuklearwaffenarsenals, das reale Bombenzündungen ersetzt hat. Deshalb meine Frage, wie schätzen Sie es ein, inwieweit besteht die Gefahr des Missbrauchs der Technologie für eine militärische Nutzung, also für eine Fusionsbombe oder der Möglichkeit, falls denn diese besteht, der Weiterentwicklung bestehender Kernwaffen?
Herr Professor Häfner.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben die Frage natürlich auch im Rahmen der Expertenkommission der Bundesregierung schon beraten bzw. auch forscht. Also zunächst mal ist zu sagen, es handelt sich nicht um eine kleine Wasserstoffbombe oder sowas, was mit der Laserfusion sozusagen gezündet wird, sondern es handelt sich um Grundlagenforschung von der nuklearen Fusion. Und deswegen ist Livermore, die ja diese Fusionsforschung macht, im Rahmen der Grundlagenforschung sehr, sehr offen und publiziert alle ihre Ergebnisse. Insofern können Sie daran schon werten, dass es hier tatsächlich um das Verständnis geht und weniger sozusagen einer zielgerichteten Forschung. So, warum ist es trotzdem wichtig? Natürlich eben für das Verständnis von nuklearen Kernwaffen ist das Verständnis, was in solchen Kernwaffen abläuft, natürlich wichtig. Und das möchte man auch am Computer gut simulieren können. Dafür geht es, da geht es dann um das Verständnis, wie Materialien auf solche Sachen reagieren. Wenn Sie bereits Kernwaffen besitzen, dann ist diese Grundlagenforschung hilfreich. Wenn Sie keine besitzen, können Sie deswegen aus diesen Experimenten auch keine neuen Kernwaffen sozusagen bauen oder erschließen. Also das ist, glaube ich, das, was Sie alles dazu nachlesen können und wissen müssen.
Vielen Dank. Dann haben wir die berichterstattenden Runde abgeschlossen, kommen direkt zur Nachfragerunde. Und hier beginnt auch die sozialdemokratische Fraktion mit Kollege Holger Mann.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich will noch mal die Frage, für die vorhin wenig Zeit blieb, adressieren. Wir haben jetzt alle klargemacht, es wäre wünschenswert, die Regulierung international zu harmonisieren. Ist, glaube ich, auch nicht gesund auf Dauer, wenn es einen Wettbewerb zwischen den Nationalstaaten um die niedrigste Regulierung gibt, auch wenn daran vielleicht der ein oder andere Interesse hat. Ich lege ja eigentlich auf der Hand, mit einer Organisation zu arbeiten, die da schon über 70 Jahre Erfahrung hat, nämlich der Internationalen Atomenergiebehörde, die ja auch alle zwei Jahre eine Konferenz abhält, um die Fortschritte bei der Fusionsenergie Erzeugung auszutauschen. Meine Frage wäre, wäre das ein geeigneter Ort, das zu sammeln? Und wenn nein, warum nicht? Würde sie an Professor Linzmeier, Professor Wolf, an Frau Castagini und Frau Freund adressieren?
Zunächst war angefragt Herr Linzmeier.
Ja, vielen Dank für die Frage. Sie haben völlig recht, die IAEA organisiert die große Fusionstagung international alle zwei Jahre. Dort ist wirklich ein Treffen der gesamten Fusionsforschung weltweit auf ganz breiten Gebieten, also nicht so wie die Spezialtagungen. Die Regulatorik hat dort aus meiner Sicht einen relativ kleinen Raum. Ich persönlich bin kein Jurist, ich kann nicht abschätzen, ob eine internationale Regulierung vor einer nationalen sinnvoll ist. Das muss ich anderen überlassen. Ich denke aber auf jeden Fall, mit der Erfahrung mit der IAEA und den Harmonisierungen von verschiedenen Aktivitäten ist äußerst positiv. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die IAEA eine Plattform ist für den Austausch. Aber die juristischen Fragen müssen andere beantworten.
Herr Professor Wolf.
Also ich wäre da ähnlich vorsichtig mit meiner Antwort. Ich denke, die IAEA als Austauschplattform für Erfahrungen mit bestehenden Anlagen und gegebenenfalls auch mit entstehenden Anlagen und was in der Zukunft kommt, ist gut als Plattform. Aber die Erfahrung zeigt, sie müssen ja als Land oder ich sage jetzt mal wie Deutschland oder zumindest als Region wie Europa zu irgendeinem Rechtsrahmen finden, der wirklich dort gilt und auch dort durch die politischen Prozesse, das ist zumindest mein Verständnis, gegangen ist. Ich denke nicht, dass das die IAEA ersetzen kann. Ja, und insofern denke ich, ist es schon die Aufgabe eines Landes, das sozusagen anzugehen. Ja.
Danke, Frau Freund.
Also ganz kurz, aus unserer Sicht der Startups wäre auch also die G7 Working Group der richtige Ort, um sich auszutauschen. Und es wurden ja auch schon Tatsachen geschaffen. Also es gibt einfach schon in verschiedenen Ländern aktuell schon erste Rahmen und Konzepte. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, dass in Deutschland jetzt die Expertise aufgebaut wird und entsprechend auch ein eigener Rahmen geschaffen wird. Und dann gibt es die internationalen Plattformen, um sich auszutauschen.
Für die CDU-CSU-Fraktion Kollege Thomas Jatzombeck.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne auch noch mal nachfragen in Richtung der Bundesregierung, weil wir das weder über die Kleine Anfrage noch jetzt über die Frage vorhin verstanden haben. Ganz konkret, haben Sie denn schon mal Gespräche mit dem Bundesumweltministerium über das Thema geführt? Und wie ist deren Position?
Können wir vielleicht erst die Fragen an die externen Sachverständigen stellen innerhalb des Kontingents und danach? Ja, okay, dann an den internen Sachverständigen.
Ich freue mich immer über Fragen des Kollegen Jatzombeck. Natürlich befinden wir uns da im Gespräch, zum einen um die oft gestellte Frage Regulation außerhalb des Atomrechts. Ich glaube, da sind wir uns weitestgehend einig. Und dann aber noch weitere Fragen, wie das reguliert wird, wann, Zeitplan und insofern auch wie vorhin. Deswegen glaube ich, ist das ein sehr wichtiger Beitrag. So viel geballte Kompetenz, auch mit den Verweisen, das, was schon international passiert, ist auch angesprochen worden, dass das BMBF wir da klar vorangehen und das auch weiterhin tun werden. Und insofern befinden wir uns da aktiv im Austausch mit dem BMUV, aber beispielsweise auch mit dem BMWK, denn viel hat auch mit Investitionssicherheit, Scaling zu tun. Also insofern ist das ein Rundumpaket der Bundesregierung, die Fusionsforschung in Deutschland voranzubringen und vor allem dann auch den Kraftwerksbau zu ermöglichen.
Daraus habe ich also jetzt geschlossen. Sie haben gesagt, Sie sind sich da weitgehend mit dem BMUV einig. Können wir davon ausgehen, dass es aus Ihrer Sicht eine geeignete Regelung sein kann, dann in das Atomgesetz einen Verweis aufzunehmen, dass es nicht für Fusionskraftwerke gilt?
Herr Brandenburg.
Das werde ich erst vollendet kommentieren, wenn wir uns wirklich komplett einig sind. Und deswegen bleibt es bei der Aussage von zuvor.
Gibt es aus der Unionsfraktion noch Fragen an die externen Sachverständigen?
Dann würde ich tatsächlich jetzt noch mal an Frau Freund die Frage stellen wollen, wie Sie das beurteilen würden, wenn man das Atomgesetz so ändern würde, dass es ausdrücklich Fusionskraftwerke ausschließt.
Freund.
Ich kann sehen, dass in den USA und England diese sehr klare Abgrenzung vom Atomgesetz und diese sehr klare Aussage, dass man Fusion nicht wie Kernspaltung regulieren möchte, als ein sehr starkes Signal aufgenommen wurde, insbesondere von Investoren, die ja auch eine politische Rückendeckung über mehrere Legislaturperioden hinweg brauchen. Weil wir werden Kraftwerke ja nicht innerhalb des Zeitraums eines Legislaturperiode bauen. Das heißt, alle Aussagen, die da auch diesen langfristigen Planungszeitraum geben, sind extrem positiv. Und eine der wichtigsten Aussagen aus meiner Sicht, gerade aus den USA und aus England, war, dass man sehr klar gesagt hat, man wird es nicht wie Atomspaltung regulieren. Das gibt Planungssicherheit und hat am Ende natürlich auch einen Einfluss auf Kosten und Zeitleisten. Von dem her wurde das sehr positiv und auch aus persönlichen Gesprächen mit Investoren, auch insbesondere von Investoren, als sehr positiv aufgefasst und natürlich auch von den dort ansässigen Startups als sehr positiv aufgefasst und ist natürlich aktuell aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, ein Wettbewerbsvorteil für die Startups, die in den Ländern aktiv sind, in denen es bereits diese Aussagen gibt.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Kollegin Christmann.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich würde auch noch mal die europäische Ebene ansprechen wollen, weil wir jetzt ja viel über einerseits nationales Recht, andererseits dann internationale Bestrebungen gesprochen haben und würde vielleicht einmal Herrn Linzmeier und dann noch mal Herrn Vogel fragen wollen. Einerseits vielleicht auch Herrn Linzmeier, was denn die Erfahrungen jetzt auch rund um ITER als ja doch schon länger bestehendes Projekt vielleicht auch schon ergeben haben an Regulierungsumfeld innerhalb Europas. Da vielleicht können Sie einfach einen Einblick geben, wo wir da stehen. Und Herrn Vogel auch noch mal, inwiefern denn auch die europäische Ebene da relevant wäre.
Herr Linzmeier.
Ja, Frau Christmann, danke für die Frage, insbesondere zu ITER. ITER ist leider in der Hinsicht kein besonders gutes Beispiel, eher ein schlechtes Beispiel. Weil bei ITER hat man eben sich diese Gedanken nicht vorher gemacht, die wir jetzt hier uns alle machen und die schon auf gutem Weg aus meiner Sicht auch tatsächlich im politischen Raum sind. ITER wird tatsächlich nach dem französischen Atomgesetz äquivalent reguliert. Und das hat ITER ist ja tatsächlich natürlich ein brennendes Fusionsplasma, aber noch ein Experiment. Und bei ITER hat jetzt also sozusagen diese Regulierung schon in der Planung und insbesondere im Bau zu wesentlichen Schwierigkeiten geführt. Also ITER ist gerade da ein sehr schlechtes Beispiel, weil man sich eben diese Gedanken nicht gemacht hat. Die Verzögerungen, die ITER aufgehäuft hat über die letzten Jahre, haben dazu auch nicht auch sozusagen negativ beigetragen, weil sich in verschiedenen Bereichen, nicht unbedingt im nuklearen Recht, aber in anderen Sicherheitsfragen, da auch die Anforderungen und die Regulierungen verschärft haben. Und auch das hat Konsequenzen für ITER und auch die neue Baseline. Sie haben gefragt, wie man auf europäischer Ebene da vorgehen könnte. Da denke ich meine, wir sind jetzt im neunten Rahmenprogramm, im neunten Forschungsrahmenprogramm. Auch da würde sicher ein Ausblick auf das 10. Rahmenprogramm helfen, was man dann dort auf der Ebene regulieren oder koordinieren könnte. Zumindest in den Beiträgen von unserer Seite sozusagen, von der Forschungsseite oder von den auch von den Firmen, die sozusagen da in dem Bereich eben tätig sind. Das ist sicher eine Plattform, wo man das entwickeln kann.
Herr Vogel mit bis zu einer Minute.
Die Europäische Kommission hat vor einigen Monaten eine Veranstaltung in Straßburg abgehalten, Blueprint for Fusion Energy. Und Forschungskommissarin Simpson hat dort eine Fusionsstrategie angekündigt auf europäischer Ebene. Vizekommissionspräsident Sefcovic hat vorgeschlagen, eine Ad-Hoc-Gruppe für das Thema Regulierung zu gründen. Also diese Entwicklungen gibt es, die verfolgen wir mit großem Interesse. Man muss auch sagen, die unterschiedlichen Ebenen haben natürlich eine unterschiedliche Rolle. Die EU ist vor allem für die Harmonisierung interessant. Wir haben aber auch schon Zwischentöne gehört, wenn Deutschland mit einem starken Vorschlag reinkommt, dann sind wir sehr viel schneller, als wenn wir auf EU-Ebene erstmal First Principles ausdiskutieren müssen. Vielleicht noch ein Satz zur IAEA. Ich bin persönlich Mitglied der Deutschen UNESCO-Kommission und wünsche mir dadurch auch sehr, sehr starke Vereinte Nationen. Man muss aber sich auch fragen, welche Rolle spielt es in der Praxis, und auch im Nuklearbereich ist die Rolle der IAEA vor allem im Bereich der Kernbrennstoffe entscheidend gewesen und nicht für die nationale Regulierung.
Für die FDP-Fraktion, Herr Seiter.
Vielen Dank. Meine Frage geht an Kollegen Heffner im Hinblick auf das Thema Intellectual Property Rights. Es ist ja so, Grundlagenforschung ist offen, Dinge werden publiziert, aber je näher wir dann an die anwendungsorientierte Forschung kommen und letztendlich an den Transfer, umso wichtiger wird natürlich insbesondere im Hinblick auf private Investoren das Thema, wie schütze ich geistiges Eigentum. Es ist natürlich auch das Thema, wie schütze ich geistiges Eigentum in der internationalen Verfügbarkeit. Sie haben das schon angesprochen, wer keine Kraftwerke hat, kann auch nichts mit den neuen Erkenntnissen unter Umständen anfangen. Aber könnten Sie uns da noch einmal ein bisschen tiefer sagen, wo Sie sehen, wo da die Regulatorik eingreifen kann und uns helfen kann, mehr, ich sage mal, Geschwindigkeit dann auch drauf zu kriegen, dass private Investoren letztendlich bereit sind, in die neuen Technologien zu investieren. Danke.
Herr Heffner.
Ja, sehr gerne. Also bei IP zählt ja immer First to Market. Ne? Wer zuerst am Start ist und wer zuerst am Ziel ist, hat den Vorteil. Die Technologiefolger, haben wir jetzt gesehen, in sehr vielen anderen Technologien wie Digitalisierung und so weiter, haben eben das Nachsehen. Also insofern ist es wichtig, hier sehr, sehr schnell voranzukommen. Und wenn man schnell vorankommen muss, braucht man A, dafür Geld, zweitens dafür eben die Regulatorik, die dieses dann ermöglicht und anzieht, und drittens, man braucht die Köpfe. Und deswegen ist das Signal, eben jetzt loszulaufen, was die Bundesregierung schon gegeben hat, sehr, sehr wichtig. Und jetzt ist es eben noch wichtiger, dran zu bleiben und eben eine technologieoffene Regulatorik zu schaffen. Und vielleicht dann noch in Richtung Herr Jan Zombeck. Sie hatten gesagt, das Ausschließen der Fusion aus der Änderung des jetzigen Atomgesetzes. Ich glaube, man muss gar nicht so viel ändern, denn es ist eigentlich gar nicht erfasst da drin, die Fusionsforschung. Da kann man unterschiedliche Meinungen sagen, aber dazu gibt es ja Gutachten. Ne? Und insofern wäre meine Herangehensweise, es zu regulieren, ne? Dass es zu regulieren außerhalb des Atomgesetzes. Ich glaube, das ist das, was wir alles sagen. Ich bin nur der Meinung, dass wir der Herangehensweise ist nicht das Herausschließen, sondern das Einschließen in ein neues Gesetz. Ne? Und ich glaube, das Wichtige ist eben jetzt hier schnell loszulaufen, um eben erstens Talent anzuziehen, zweitens, denn die gehen immer dahin, wo die besten Möglichkeiten sind, zweitens Geld anzuziehen, drittens der Industrie den Rechtsrahmen zu geben, eben in Deutschland die Forschung zu machen und die Entwicklung zu machen und viertens damit das IP-Portfolio möglichst schnell auszubauen und den Claim abzustecken.
Danke für die Beantwortung der Fragen aus der FDP-Fraktion. Wir kommen nun zur AfD-Fraktion mit Herrn Kaufmann.
Ja, vielen Dank. Ich möchte noch zwei Fragen stellen mit Bitte um eine kurze Antwort an Frau Castagini. Sie sagten, dass Sie aktuell auf der Suche nach Standorten sind. Spielen da überhaupt außer den vier führenden Ländern USA, Großbritannien, Japan und Kanada andere Länder noch eine Rolle? Und an Herrn Wolf hätte ich noch die Frage, welche Probleme er heute schon hat oder nicht hat bei dem Betrieb des Fusionsexperiments in Greifswald.
Frau Castagini.
Well, thanks for the question. I guess you kind of already answered it, but with the fact that we need to be certain about like the planning and like the licensing process, we are currently looking primarily in the US and the UK. Canada and Japan have signaled that they will go in the same direction, and Canada said that they are going to issue a position paper in the coming weeks. But they have not like issued law, so the certainty there is more in the like planning stages. So US and UK is really the only options that we have right now, because that's where the super certain like laws codification already happened. We are happy that Germany is taking like a lot of like momentum to think about regulation, and if you talk to like the US government, they're happy to have this collaboration within the G7 to try and find harmonization with all G7 countries.
Herr Wolf?
Also grundsätzlich jetzt aus regulatorischer Sicht ist das Wendelstein 7X-Experiment unkritisch. Jedoch, also da komme ich zu meinem Plädoyer von vorhin zurück. Ich denke, was wirklich wichtig ist und was sich dann auch manchmal zeigt, ist sozusagen, dass wir eine breitere Basis in der Fachkompetenz auch im Bereich Strahlenschutz brauchen in Deutschland. Das ist deutlich zurückgegangen. Und an dieser Stelle möchte ich eben dafür plädieren, dass man hier auch, sage ich mal, die notwendigen Experten jetzt entweder versucht zu gewinnen oder, wenn sie nicht zu bekommen sind, sie sozusagen an diese Problematik heranzuführen. Weil ansonsten fängt man sich an, sage ich mal, in kleinen Dingen im Kreis zu drehen und übersieht dann, sage ich mal, eigentlich das Ziel und ist gar nicht in der Lage, die größeren Fragestellungen produktiv zu lösen.
Okay, dann zur Gruppe Die Linke, Dr. Petra Sitte.
Dankeschön. Ich möchte an meine Frage von vorhin anknüpfen, und die geht an Frau Castagini. Wir haben ja in Deutschland Erfahrungen mit dem Bau von Kernkraftwerken und dem Umstand, dass die öffentliche Hand damals in erhebliche finanzielle Vorleistungen gegangen ist. Wird die Frage des öffentlichen Geldes derzeit auch im Kongress diskutiert, quasi als Anschubfinanzierung, Investitionsschutz später? würde das bedeuten, dass wir uns hier in Deutschland bei Bundeshaushalten auch darauf einrichten müssen, Regelungen zu treffen, um entsprechende Anschubfinanzierungen, die erwartet werden, zu leisten. Wie schätzen Sie die Gesamtlage da ein?
Frau Castiglini.
So I guess first of all, maybe to clarify, like CFS has raised more than $2 billion and only 1% of that amount is from public money, so from public funding. We are currently looking at how can we think about the construction of a power plant, and obviously we would need to raise more because it's going to be like cost intensive, especially for the first one, but that's going to scale, and so like the cost of building power plants is going to go down with scale up. There are programs that exist in the US, especially the Loan Program Office, which is something that companies consider to like build first of a kind. But I think there is a big difference between first of a kind and then the scale up of the industry. And I don't think there's a need to build like completely new programs. It's more how do you get companies to be able to get low cost of capital. That's obviously going to be important to start with the first of a kind power plants. And that's how the US is looking at it as well.
Gruppe das BSW, Ali Al-Dalami.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Vogel. Sie hatten vorhin ganz kurz das Thema China angestreift, besser gesagt. Und wir erkennen ja mittlerweile quasi ein Rennen in dem Bereich der Fusionstechnologie. Die chinesische Regierung lässt verlautbaren, dass sie bis 2035 einen industriellen Prototyp für die Kernfusion errichten will. Und dieser soll primär dazu dienen, die praxisnahe Forschung zu beschleunigen. Die tatsächliche kommerzielle Nutzung der Kernfusion soll laut chinesischer Regierung bereits 2050 starten. Meine Frage an Sie, für wie realistisch halten Sie diese Aussagen? Und sind wir bereits im Hintertreffen geraten, was die Entwicklung angeht, gerade in Bezug auf die Volksrepublik China?
Hannes Vogel.
Also was man ganz klar sagen muss, ist, dass China unheimliche Ressourcen akquiriert, um Fusion möglich zu machen. Und da kann vielleicht Professor Wolf auch noch besser was zu sagen. Die Chinesen beobachten auch die Entwicklungen in Deutschland und in den USA sehr genau. Die Chinesen waren auch schon beim Wendelstein 7X und haben sich angeschaut, was wir an Spitzentechnologie haben. Und da haben dann gesagt, das können wir auch schon, das können wir auch schon. Ah, das wissen wir noch nicht, wie das geht. Also wir müssen uns da auf einen sehr harten Wettbewerb gefasst machen. Und der passiert bereits jetzt. Und da geht es auch um die klügsten Köpfe aus Deutschland und Europa.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Dr. Holger Becker für die SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Meine Frage wird an Frau Freund und Herrn Professor Linzmeier gehen. Ich versuche mal, die Diskussion zusammenzufassen. Sozusagen das Minimum Viable Product in der Legislative wäre ja zu sagen, wir machen einen Satz ins Atomgesetz. Das heißt, dieses Gesetz ist nicht für Fusionsreaktoren. Umgekehrt packen wir einen Satz in das Strahlenschutzgesetz, das sagt, Reaktoren fallen unter dieses Gesetz. Jetzt betrachten wir ja erstmal nur relativ schnell mal konventionelle Fusion, heißt also Tritium Breeding Cycle. Gibt es andere, wenn wir gerade über Agnostik reden, gibt es noch andere Aspekte, die wir in die Diskussion berücksichtigen müssen? Also gibt es tatsächlich andere Technologien, wo man entweder auf dem Upstream Herstellung von Brennstoffen oder sowas was überlegen müssen oder Downstream, was Entsorgung angeht?
Frau Freund.
Okay, dann starte ich gerne mit der Antwort. Also alle mir bekannten Fusionsansätze würden sich durch die Diskussion, die wir hier heute hatten, abbilden lassen, egal ob Magnet oder Laser oder hybride Verfahren oder ähnliches. Ich würde mich nur noch mal an dem anschließen, was auch Konstantin Häfner gesagt hat. Ich glaube, es geht weniger darum, jetzt irgendwie einen Satz ins Atomgesetz aufzunehmen, sondern sehr klar einen Prozess zu starten, wie wir in Deutschland zu einer Fusionsgesetzgebung kommen. Und da noch mal auch den Verweis darauf, dass wir über verschiedene Zeithorizonte und Bauvorhaben sprechen. Also es gibt auf der einen Seite sehr zeitnah Demonstrationsanlagen, die gebaut werden müssen. Die können aus unserer Sicht, und wir hatten hierzu auch zum Beispiel schon mit dem TÜV Nord gesprochen, die uns da bestätigt haben in der Einschätzung, diese aktuellen Demonstrationsanlagen könnten unterm Strahlenschutzgesetz reguliert werden. Und dann geht es aber ja um den Bau von Kraftwerken. und für den Bau von Kraftwerken. Da wird man sicherlich noch mal anschauen müssen. Dafür wird es aller Voraussicht nach eine eigene Gesetzgebung brauchen. Und die muss heute angefangen werden, entwickelt zu werden, damit man hier international abgestimmt ist und vor allem auch fertig ist in dem Moment, wo man was bauen möchte. Und vielleicht noch zu dem Punkt etwas bauen. Es ist ja auch für unsere Industrie extrem wichtig, dass irgendwann mal was gebaut wird, weil dann fangen sich an, Lieferketten auszubilden. Also ganz losgelöst von den Start-ups. Irgendjemand muss am Ende ja auch die komplette Infrastruktur bauen, die Laser bauen, die optische Industrie und so weiter. Das heißt, auch an die komplette Industrie- und Wertschöpfungskette ist es natürlich ein starkes Signal, wenn etwas auch am Ende in Deutschland gebaut wird.
Herr Linzmeier.
Ja, der eine Punkt, welches Gesetzgebung passt, ich hatte ja vorhin schon ausgeführt, aus meiner Sicht im jetzigen Zeitpunkt reicht das Strahlenschutzgesetz und die klare Abgrenzung eben zum Atomgesetz. Ich glaube, wie auch immer man das dann tut, wo der Satz dann drin steht, aber ich glaube, unsere deutsche Gesetzgebung reicht aus, um die nächsten Schritte zu machen. Sie hatten dann andere Technologien noch kurz angesprochen. Da kommt natürlich immer, Herr Häfner hat es auch gerade schon angesprochen, kurz das Lithium-6 als Brutmaterial auf den Tisch. Lithium-6 an sich ist ja kein radioaktiver Stoff und auch nicht kritisch in irgendeiner technologischen oder auch radiologischen Hinsicht. Es ist natürlich in der Kernwaffentechnologie ein Ingredienz. Aber ich denke, das sind einfach Punkte, die man anderweitig klären muss. Es hat jedenfalls nichts mit der direkten Lizenzierung nach Strahlenschutz oder Atomgesetz zu tun.
Vielen Dank. Damit schließe ich die Nachfragerunde. Vorher kommt aber noch Herr Jatzombek dran. Und Dankeschön. Herr Jatzombek, CDU-CSU-Fraktion.
Ja. Vielen Dank, Frau Castiglini. Sie sagten, es bräuchte ein Signal. In den USA und in UK hätte es das schon gegeben und man würde das in Japan und Kanada vernehmen. Welches Signal bräuchten Sie denn aus Deutschland, um mal ins Konkrete zu kommen? Und dann wäre die gleiche Frage auch an Heike Freund. Was wäre tatsächlich das Signal, was jetzt hier gebraucht würde? Denn beziehungsweise wie müsste so ein Prozess aussehen? Es gibt offenbar irgendwie Regierungsgespräche, die sind aber, glaube ich, habe ich den Eindruck, jetzt korrigieren Sie mich, jetzt nicht so verbindlich, dass hier jemand Investitionszusagen drauf baut. Also was wäre Ihre Erwartungshaltung?
Obviously,
Frau Castellini.
Sorry. It would be great to have something in legislation that would clarify that fusion power plants would be fit for purpose to be under the Strahlenschutzgesetz. I think that would be the biggest signal. Obviously, like that is like the regulatory framework at the highest level. We would need to have like regulatory guidance that would have to be developed as well. And this is why like the work that the administration is doing to try and think about everything from like the like very, very high level framework up to the regulatory guidance is also a very important signal. So if we could have these two signals come in parallel and see bipartisan support from the like Bundestag to regulate fusion very differently than fission, I think that would be a good signal for us.
Danke, Frau Freund.
Ganz klar, das stärkste Signal wäre aus der Legislativen eine sehr klare Aussage, wir werden Fusion nicht wie Atomspaltung regulieren. Dass das die oberste Prämisse ist, das Erste. Das Zweite ist, dass der Prozess, der ja schon vom BMBF angestoßen wurde, auch in der Form fortgesetzt wird, nämlich dass ein regulatorischer Rahmen weiter ausgearbeitet wird, der sich aber an diesen Leitplanken, die man aus meiner Sicht heute definieren kann, daran orientiert. Und dann diesen Prozess loszustoßen und dieser muss dann forschungs- und entwicklungsbegleitend erfolgen. Und wie die Technologien weiter reifen, kann man dann auch diese Gesetzgebung immer tiefer und preskriptiver dann aufschreiben. Aber ein sehr klares Signal muss heute erfolgen. Oder sagen wir in den nächsten Wochen und Monaten.
Noch Nachfrage?
Ja, Herr Vogel, würden Sie das sehen?
Herr Vogel?
Also wie gesagt, aus unserer Sicht ist es wirklich, es muss jetzt losgehen. Wir schließen uns an, dass eine positive Aussage vermutlich der beste Weg ist. Wo gehört es denn rein? Wie ist es zu regulieren? Ich möchte aber auch noch einen Satz dazu sagen, was wir vorhin gehört haben. Was sind weitere Themen, über die man sprechen könnte? Wie wird diese Regulierung zu einer ganz modernen Regulierung? 100% digital. Wie kann man die Vielfalt an unterschiedlichen Genehmigungen, die man einholen muss, möglichst gut bündeln und konzentrieren? Wie kann man diese ganze Herausforderung, vor der die Start-ups stehen, die das nicht seit Jahrzehnten machen, die Erfahrung nicht haben, so runterbrechen, dass eben nicht die Bündelung in den Start-ups funktionieren sollen, sondern behördenseitig?
Vielen Dank. Jetzt schließe ich formal die Nachfragerunde. Gibt es noch Nachfragen von den Kolleginnen und Kollegen, die dringend gestellt werden müssten? Dann sehe ich jetzt die Wortmeldung noch von Dr. Anna Christmann und Stefan Seiter und schließe damit die Runde. Anna Christmann.
Ja, vielen Dank. Ich hätte tatsächlich noch Nachfragen. Einmal an Herrn Häfner, weil Sie vorhin die Exportkontrolle noch mal explizit erwähnt hatten. Könnten Sie da noch mal im Detail ausführen, was da die entscheidenden Fragen sind aus Ihrer Sicht, die da geregelt werden müssten? Und dann noch mal an Herrn Vogel, weil Sie gesagt hatten, eben es kommt auch ein bisschen auf den Prozess an, unkompliziert, für Startups geeignet. Geht es da auch nicht nur um die Regulierung inhaltlich, sondern auch ein bisschen um gemeinsam in eine Art Arbeitsprozess zu kommen? So verstehe ich das. Vielleicht könnten Sie das nochmal mit einem Satz ergänzen, Herr Häfner.
Herr Häfner.
Also ich bin kein Jurist. Ich bin Anwender. Und als Anwender erlebe ich, dass die Exportkontrolle absolut wichtig ist. Aber sie oft relativ schwierig oder schleppend funktioniert. Und das liegt natürlich an den unterschiedlichen Rechtsräumen, wie zum Beispiel den USA und Deutschland oder der EU. Und hier ist wichtig, dass wir jetzt relativ schnell in eine erstens mögliche Harmonisierung kommen und zweitens mal die Technologien, die jetzt in der Fusionsforschung entstehen, so regulieren, dass die Exportkontrolle relativ einfach greift und zweitens mal schnell abzuwickeln ist.
Herr Vogel.
Ich würde sagen, wir müssen die Fusionsenergie und die Entwicklung des ersten Kraftwerks als gemeinsame Kraftanstrengung von Unternehmen und Staat verstehen. Und dazu gehört auch, Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung nicht erst im Nachhinein zu machen, sondern integral mit zu inkludieren und auf eine sehr offene Art und Weise miteinander zu sprechen, sehr intensiv in den Austausch miteinander zu gehen. Und dazu sind auch schon die ersten Grundsteine gelegt.
Und die letzte Frage dieser Anhörung geht an Stefan Seiter für die FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage an Herrn Häfner und Frau Freund. Es ist ja so, wir haben jetzt gerade gehört, dass ein Demonstrationsreaktor ginge unter den vorhandenen Regulierungen, die wir haben. Aber die Frage ist ja, wo ein Demonstrationsreaktor steht, heißt nicht zwangsläufig, dass dann auch das Kraftwerk dort an dieser Stelle steht. Könnten Sie uns da noch mal sagen, wie wichtig dann schon die Klarheit ist, dass es, ich sage mal, nicht ein Login zwingend gibt, aber trotzdem so eine Art quasi Vorspuren, zu sagen, dort, wo ich mit dem Demonstrator bin, gehe ich nachher auch mit größerer Wahrscheinlichkeit mit einem tatsächlichen ersten Reaktor letztendlich hin. Weil das ist ja das, was im Endeffekt das Ziel sein sollte, dass irgendwo dann der Reaktor steht, der die entsprechende Energie erzeugt. Danke.
Erst Frau Freund.
Also man sieht ja auch am Beispiel von Commonwealth Fusion, dass es zwei verschiedene Installationen sind und es wurde jetzt etwas in den USA gebaut und aktuell sucht man den Standort für ein Kraftwerk. Und von dem her sucht man das zwar, aber natürlich ist dort, wo man die Mitarbeiter aufgebaut hat, wo man die Supply Chains aufgebaut hat, wo man die Lieferanten aufgebaut hat und so weiter, das wäre natürlich ein guter Ort, um dann auch den nächsten Schritt danach zu gehen. Also dort, wo jetzt die ersten Demonstrationsanlagen entstehen, dort auch in Zukunft dann ein Kraftwerk zu bauen, macht sicherlich viel Sinn. Und also die Kraftwerksentwicklung startet bei uns in-house ja aktuell schon. Und meine Ingenieure müssen ja wissen, nach welchem regulatorischen Rahmen entwickeln sie diese. Und aktuell gibt es nur, wie auch erwähnt, USA und England als ein regulatorisches Rahmenwerk. Das heißt, das ist das, woran sich momentan meine Ingenieure orientieren, aber natürlich auch alle Ingenieure innerhalb der Industrie orientieren. Und wie gesagt, ich kann nicht bei mir mit meiner kleinen Anzahl an Mitarbeitern nach verschiedenen Rahmenwerken jetzt verschiedene Kraftwerkskonzepte entwickeln. Da geht nur eins. Und vielleicht noch einen Kommentar auch, also dieser komplette Prozess, auch wie es in den USA zu der aktuellen regulatorischen Rahmenwerk gekommen ist, das ist alles dokumentiert, einsehbar, jede Anhörung, jedes Dokument und so weiter, das liegt vor. Das heißt, wir starten in Deutschland ja auch nicht bei Null, sondern man kann auch alles das mit reinnehmen.
Vielen Dank. Und das Schlusswort dieser Anhörung hat Herr Professor Häfner.
Ja, vielen Dank. Also
Fusionsforschung und Fusionstechnologie ist Hightech-Technologie und deswegen gehört sie einfach nach Deutschland. Und wenn wir die Märkte, wir müssen die Märkte aufbauen, die eben die Technologien bereitstellt, um solche Kraftwerke zu bauen. Wir haben vorhin auch schon gehört, dazu gehört eben nicht nur das Verständnis des Plasmas, sondern dazu gehört auch die Schweißtechnologie und viele der Produktionstechnologien und so weiter und so fort. Deswegen ist es einfach wichtig, dass das möglichst am Standort Deutschland entsteht, weil dort es eben auch die Industrie gibt, die Industrie stärkt und die Industrie anzieht. Und weil wir die Spitzenforschung dort machen und weil wir da auch eben die Talente aus dem Ausland, wie wir gehört haben, die sehr wichtig sind, anzieht und die wir dann hier bereithalten können. Also insofern wäre meine Zielsetzung für eine Regulatorik ist, jetzt möglichst schnell die Fusionsforschung so zu regeln, dass sie dass die Technologie offen ist und nach den jetzigen Gesetzen möglich ist, nicht Atomgesetz, und zweitens dann begleitend die Regulatorik weitertreiben, möglichst harmonisiert im EU und in den G7-Ländern auf jeden Fall. Danke.
Ganz herzlichen Dank, Herr Heffner. Ich schließe damit die Anhörung und sage im Namen aller Kolleginnen und Kollegen hier im Ausschuss an die Damen und Herren Sachverständigen Castellini, Freund, Heffner, Linzmeier, Vogel und Wolf ganz herzliches Dankeschön für Ihren Sachverstand, Ihre Antworten. Prima, dass wir diese Anhörung heute durchführen konnten. Ich schließe damit diese Sitzung. Wir brauchen jetzt eine kurze Regie- und Umbaupause. Die nächste Ausschusssitzung beginnt um 11:10 Uhr. Bitte pünktlich, damit wir wieder vor einem Millionenpublikum landen.